SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Stefan Eich. Hallo. Nachdem Russland behauptet, die Ukraine habe eine Residenz von Präsident Putin mit Drohnen angegriffen, widerspricht der ukrainische Präsident Zelensky. Er spricht von einer Lüge aus dem Kreml. Der russische Außenminister Lavrov hatte gesagt, man habe 91 Drohnen abgefangen, deren Ziel das Putin-Anwesen in Nowgorod gewesen sei. Moskau werde deswegen seine Position in den Verhandlungen über den Ukraine-Plan überdenken. US-Präsident Trump hat den von Russland behaupteten Angriff der Ukraine kritisiert. Putin habe ihn darüber bei einem Telefongespräch informiert, sagte Trump, und er nehme Putin beim Wort. Möglicherweise, so der US-Präsident auf Nachfrage, habe der Angriff auch gar nicht stattgefunden. Trump sagte allerdings auch, weil derzeit Gespräche über eine Beendigung des Krieges liefen, sei es nicht der richtige Zeitpunkt für so einen Angriff. In der Privatresidenz von Trump in Mar-a-Lago in Florida geben sich gerade die Staatschefs der Krisenregionen der Welt sozusagen die Klinke in die Hand. Keine 24 Stunden nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky hat Trump gestern Israels Ministerpräsidenten Netanyahu empfangen. Dabei ging es um die weitere Umsetzung des Gaza-Friedensplans. Trump hat Netanyahu den Rücken gestärkt und den Druck auf die Terrorgruppe Hamas erhöht, wie Carsten Kühntop aus den USA berichtet.
Wenn sie eine Entwaffnung weiterhin ablehne, werde sie dafür einen hohen Preis zahlen. Für das Abgeben ihrer Waffen bekomme sie nur noch wenig Zeit. Auch den Iran warnte Trump. Hintergrund sind Berichte, das Land wolle sein Atomprogramm wieder aktivieren. Für diesen Fall müsse der Iran umgehend mit weiteren Angriffen rechnen, so der Präsident. Allerdings glaube er, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle. Trumps Gaza-Plan ist ins Stocken geraten. Medien berichten von Spannungen zwischen Washington und Jerusalem. In der US-Regierung sehe man Israel als den Hauptverantwortlichen für die Verzögerungen. Vor der Presse in Florida betonten Trump und Netanyahu hingegen, wie einig und geschlossen sie seien. Netanyahu teilte mit, dass Trump den Israel-Preis erhalte, die höchste zivile Auszeichnung des Landes. Bislang wurde sie stets nur an Israelis verliehen.
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela eskaliert. US-Präsident Trump hat bestätigt, dass die USA erstmals venezolanisches Festland attackiert haben, um mutmaßliche Drogenschmugglerboote zu zerstören. Trump sagte in Mar-a-Lago, es habe eine große Explosion in einem Hafengebiet gegeben. Weitere Details hat er nicht genannt. Der Sender CNN berichtet, der US-Geheimdienst CIA sei federführend gewesen bei diesem Angriff. Für den Fall eines Krieges sollen die Krankenhäuser in Deutschland nach Ansicht des Roten Kreuzes Notoperationssäle bekommen, die wie Bunker geschützt sind. Kliniken müssten auch in einem bewaffneten Konflikt handlungsfähig bleiben, hat DRK-Präsident Gröhe der Rheinischen Post gesagt. Deswegen müssten sie für den Verteidigungsfall besser ausgerüstet werden, so der ehemalige Bundesgesundheitsminister. 2025 war neben 2023 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das hat hunderte Extremwetter nach sich gezogen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, auch in Europa. Das meldet die Forschungsgruppe World Weather Attribution. Florian Zinner aus der ARD-Klimaredaktion mit den Einzelheiten.
49 Hochwasser, 49 Hitzewellen und 38 Stürme. Extremwetterereignisse haben auch 2025 Millionen von Menschen an den Rand ihrer Anpassungsfähigkeit gedrängt. Die Forschungsgruppe World Weather Attribution hat von über 150 Extremwetterereignissen 22 genauer analysiert und konnte für 3/4 der Ereignisse einen eindeutigen Zusammenhang zum Klimawandel herstellen. Das bedeutet, solche Ereignisse wären ohne Klimawandel weniger häufig oder weniger stark aufgetreten.
Darts-Star Luke Littler hat sich mit einiger Mühe ins Viertelfinale der Darts-WM in London gespielt. Der 18-jährige Engländer siegte im Alexandra Palace am Ende zwar souverän mit 4:2 gegen seinen Landsmann Rob Cross. Die Partie gegen den Weltmeister von 2018 war aber für Littler der erste echte Härtetest, sagt SWR-Sportreporter Mats Nicholson.
Weltmeister Littler fühlte sich von den Fans im Alexandra Palace provoziert. Zwar gab es auch Jubel bei den vielen Highlights von Littler, aber auch Buhrufe und Unterstützung für den Außenseiter Cross, der Littler fast in einen Entscheidungssatz gezwungen hätte. Der Weltmeister aber bestand seinen ersten Härtetest, spielte im Schnitt über das gesamte Spiel fast 107 Punkte, warf 17 Mal das Maximum 180, herausragende Werte. Als erster Spieler war zuvor Ryan Searle ins Viertelfinale eingezogen. Als einziger ohne Satzverlust im gesamten Turnier. Der Engländer Searle besiegte seinen Landsmann Harrell 4:0. Zuvor hatte Searle die deutsche Nummer 1 Martin Schindler deklassiert.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst oft wolkig, dann von Norden her freundlicher. Minus 4 bis plus 4 Grad.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Es gab schon mal Zeiten, die optimistischer gestimmt haben. Kriege und Konflikte, Klimakrise, Wirtschaftskrise. Viele Menschen sagen, ach nö, das will ich alles gar nicht mehr hören. Deswegen erzählen wir auch die Geschichten, die Mut machen. Wenn wir über Städte und Kommunen in Deutschland berichten, dann geht's oft um Geld, das fehlt. Viele Aufgaben, wenig Einnahmen, zu wenig Hilfe vom Bund. Vielen Städten droht der Finanzkollaps. Geldnot war auch in Oberkochen im Ostalbkreis lange Zeit ein großes Thema. Aber heute ist die Stadt schuldenfrei und hat sogar noch Geld in der Kasse. Einer von denen, die das mit zu verantworten haben, ist Bürgermeister Peter Traub. Seit 1994 ist er im Amt. Herr Traub, in welcher finanziellen Lage war denn Ihre Stadt, als Sie Bürgermeister geworden sind?
Oberkochen war zu Beginn meiner Amtszeit eine der höchstverschuldeten Städte in Baden-Württemberg. Und dazu hin kam noch eine allgemeine Wirtschaftsrezession. Dann eine große Krise eines Weltunternehmens hier am Ort. Das heißt, gefühlt war das der Weltuntergang damals.
Dann haben Sie bestimmt nicht gesagt, hoch die Tassen, wir machen noch mehr Schulden. Was waren die ersten Entscheidungen auf dem Weg raus aus den Miesen?
Der war steinig und sehr hart und vor allen Dingen, er war lang. Wir haben sehr viele harte Sparmaßnahmen umgesetzt. Und wir haben uns damals, der Gemeinderat und ich, nicht nur Freunde, sondern vor allen Dingen viele Gegner gemacht, weil sparen will jeder, aber bitte nicht bei mir. Wir haben das konsequent durchgehalten. Wir haben keine Versprechen auf Pump gemacht. Wir haben rigoros dort, wo es möglich war, Kosten eingespart und wir haben damals die Stadt noch in der schlechten Zeit von den Schulden befreit.
Was war der Punkt, wo Sie gesagt haben, da fällt es mir am schwersten einzusparen, da tut es mir und den Bürgern am meisten weh?
Weh tut es natürlich, wenn Sie an die Infrastruktur gehen, zum Beispiel an Schulen, wo Sie bei Sachmitteln sparen müssen, oder bei Kinderbetreuungseinrichtungen, wo sie sparen müssen. Wir haben uns viele Jahre lang überlegt, unser örtliches Hallenbad zu schließen. Letzten Endes war es richtig, das Hallenbad nicht zu schließen. Es war aber auch richtig, zunächst mal abzuwarten, weil wir haben keine oberflächlichen Sanierungsmaßnahmen gemacht, sondern wir haben, als wir die Finanzmittel zusammen hatten, uns überlegt, wir bauen ein völlig neues Hallenbad. Und diese Zeit des Wartens hat sich trotzdem gelohnt, obwohl es damals sehr viel Widerstände und sehr große Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger gab. Der Gemeinderat und ich könnten das Hallenbad schließen.
Irgendwas wegstreichen ist ja nun zumindest, wenn man es rein technisch betrachtet, eine einfache Sache. Aber wie investiert man in die Zukunft in so einer Lage, wo die Stadt ja sowieso kein Geld hat und man muss trotzdem sagen, ich gebe Geld aus, damit es irgendwann besser wird?
Es gibt zwei Arten, wie man Geld ausgeben kann. Die eine Art ist die konsumtive Art, das heißt, man verbraucht das Geld einfach. Und die andere Art ist, Geld zu investieren. Wir haben damals, als es zum Beispiel darum ging, ein Werk von Carl Zeiss hier anzusiedeln, die heutige Carl Zeiss SMT GmbH, haben wir trotz unseres Schuldenbergs nochmals 33 Millionen D-Mark waren es damals in die Hand genommen, haben ein großes Gewerbegebiet erschlossen und dieses Unternehmen dann erfolgreich in Oberkochen angesiedelt.
Und was war das für ein Tag, an dem Oberkochen dann erstmals schuldenfrei war? Haben Sie da eine Apfelsaftschorle ausgegeben?
Nee, der Tag war eigentlich, wie es sich für einen Schwaben gehört, relativ unspektakulär. Das war nämlich im Jahr 2007, das weiß ich noch, das habe ich gemerkt. Aber es war für mich, auch für den Gemeinderat, schon ein besonderer Tag, vermelden zu können, ab heute sind wir schuldenfrei.
Peter Traub, seit 1994 Bürgermeister von Oberkochen im Ostalbkreis.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es gehört seit Jahrzehnten zum Karneval, dass auf den Motivwagen der großen Rosenmontagszüge auch Politiker mehr oder weniger lustig kritisiert werden. Einheimische wie ausländische. In Düsseldorf traf die Kritik im Frühjahr den russischen Präsidenten Putin bzw. seinen Krieg gegen die Ukraine. Und deswegen hat tatsächlich die russische Justiz allen Ernstes ein Strafverfahren eingeleitet gegen den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly. Und um 19:30 deutscher Zeit beginnt in Moskau sogar der Strafprozess. Beobachter sprechen von einem Schauprozess. Unser Korrespondent für Russland, Björn Blaschke, erklärt, worum es geht.
Die Staatsanwaltschaft in Moskau wirft Jacques Tilly vor, öffentlich und wissentlich falsche Informationen über den Einsatz der russischen Streitkräfte verbreitet zu haben. Und zwar wegen der Karnevalswagen, die Tilly gestaltet. Einer zum Beispiel, der Wladimir Putin zeigt, wie er in einer Wanne badet, im Blut der Ukraine. Inwiefern das die russischen Streitkräfte beleidigt? Wladimir Putin ist als Präsident der Russischen Föderation zugleich der Oberbefehlshaber der Streitkräfte seines Landes. Der Paragraph des russischen Strafgesetzbuches, gegen den Tilly verstoßen haben soll, sieht vor, dass der Düsseldorfer im schlimmsten Fall zu einer Haftstrafe zwischen 5 und 10 Jahren verurteilt wird. Streit um Karnevalswagen? Das mag lächerlich wirken. Tilly arbeitet in Düsseldorf und nicht in Moskau. Der Fall wird also in Abwesenheit des Beklagten verhandelt. Aber im Zweifel geht es genau darum, Einschüchterung von Menschen, das Gefühl, selbst im Ausland von der russischen Justiz eingeholt werden zu können, etwas, das selbstverständlich vor allem ein Signal an Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft sein soll.
Was ist mit Flug MH370 passiert? Das Verschwinden der Boeing 777 zählt zu den größten Mysterien der Luftfahrtgeschichte. Mehr als ein Jahrzehnt danach soll heute wieder nach dem Wrack gesucht werden, nach der Maschine, die auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen bzw. von der Funküberwachung verschwunden ist. Stefanie Markert mit Details.
Gesucht wird in einem Gebiet von 15.000 Quadratkilometern, einer Fläche etwa so groß wie Schleswig-Holstein oder Thüringen. Hier ist der Indische Ozean teils mehrere tausend Meter tief. Es gibt Unterwasservulkane und Canyons. Malaysia, China und Australien hatten bis 2017 3 Jahre lang ein Gebiet durchkämmt, das einem Drittel der Fläche Deutschlands entspricht. 2018 hatte Ocean Infinity schon einmal gesucht, vergeblich. Doch nun haben jahrelange Forschungen und die Auswertung von Strömungsdaten, Amateurfunkprotokollen, Details von Satelliten und Militärradars wohl neue Erkenntnisse gebracht. Zudem scannen die Unterwasserdrohnen heute viel tiefer und viel genauer.
Wer in Rheinland-Pfalz sein Haus nachträglich dämmen will, kann das künftig auch machen, wenn der Dämmstoff dann über das Grundstück des Nachbarn ragt. Das steht im neuen sogenannten Landesnachbarrechtsgesetz und das gilt ab heute. SWR aktuell Redakteur Andreas Fischer.
Justizminister Fairness sagt, damit wolle das Land Hausbesitzern ermöglichen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Heizkosten zu sparen. Wenn man aber über dem Grundstück des Nachbarn Dämmung an die Wand bringt, muss der dafür eine Entschädigung bekommen und er kann verlangen, dass möglichst dünner Dämmstoff mit höherem Wirkungsgrad verwendet wird, falls der nicht unverhältnismäßig teurer ist. Was in diesem Fall das Wort unverhältnismäßig bedeutet und wie hoch die Entschädigung für den Nachbarn ist, werden voraussichtlich Gerichte klären müssen.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer hat seine Neujahrsansprache schon aufgezeichnet und er ruft darin zu Zuversicht und Zusammenhalt auf. Rheinland-Pfalz sei gut aufgestellt, man habe trotz vielfältiger Herausforderungen eine robuste Wirtschaft, so Schweizer. Matthias Zahn aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
Gutes Leben entscheide sich auch durch sichere Arbeit, Wohlstand und einen funktionierenden Alltag. Die Landesregierung habe deshalb eine Investitionsoffensive gestartet, die vor Ort zu spüren sein werde. Bund und Land würden mehr als 5 Milliarden Euro investieren, etwa in moderne Kindertagesstätten und Schulen oder in leistungsfähige Verkehrswege. Diese Investitionen kämen allen zugute. Schweizer wörtlich, wo der Alltag funktioniert, haben es Spalter und Motzer schwer. Das SWR-Fernsehen strahlt die Ansprache des Ministerpräsidenten am Silvesterabend aus, im Anschluss an die 19.45 Uhr Nachrichten.
Rund 1000 Sternsinger werden heute in Freiburg zum bundesweiten Start des Dreikönigssingens erwartet. Die Kinder und Jugendlichen aus ganz Deutschland stimmen sich in der Innenstadt auf die diesjährige Sammelaktion ein. Jan Lehmann berichtet.
Mehr als 70 Gruppen aus den Erzbistümern Freiburg, Rottenburg, Stuttgart, Trier und Münster kommen am Vormittag zunächst auf dem Platz der alten Synagoge zusammen. Danach gibt's rund ums Freiburger Münster zahlreiche Mitmachaktionen. Abschluss und Höhepunkt bildet dann ein Gottesdienst mit Erzbischof Stefan Burger im Münster. Unter dem Motto Schule statt Fabrik nimmt die diesjährige Sternsinger-Aktion besonders das Thema Kinderarbeit in den Blick. Ein Teil der Spenden, die die drei Königssinger in den kommenden Wochen an den Haustüren sammeln, soll helfen, Kinder in aller Welt aus teils unmenschlichen Arbeitsverhältnissen zu befreien.
In Dänemark liefert die Post heute zum letzten Mal Briefe in die Haushalte. Außerdem sollen alle öffentlichen Briefkästen entfernt werden. Als Grund nennt die Post, dass die Menschen in Dänemark die meisten Mitteilungen sowieso heute digital bekommen. Wer aus Deutschland Post nach Dänemark schicken möchte, kann das aber weitermachen. Diese Briefe verteilt dann ein privates Unternehmen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Böllern ist politisch, auch weil jedes Jahr pünktlich nach Weihnachten die große Böllerverbotsdiskussion wieder losgeht. SWR Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann findet, im Raketenmassenangebot ist für jeden Minister das passende Feuerwerk dabei.
Na, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon alles eingekauft für die Silvesterknallerei? Ich sag mal so, wir hier im Hauptstadtstudio sind in dieser Angelegenheit Experten. Politik ist das reinste Feuerwerk. Glauben Sie mir, im Berliner Regierungsviertel wird das ganze Jahr über gezündelt und geböllert. Kein Wunder also, dass einige der jetzt im Handel erhältlichen Knaller wie gemacht sind für unsere Politiker. Nehmen wir zum Beispiel die XXL Multi-Effekt Fächerbatterie Rainbow Sky. Genau das Richtige für die Regenbogenflaggenfachfrau Julia Klöckner. Die Feuerwerksbatterie Cyberpunk wiederum passt zu Digitalminister Carsten Wildberger. Die 6er-Packung Gold Rush Rockets wäre was für Mr. Sondervermögen Lars Klingbeil. Cosmic Clash für Raumfahrtministerin Dorothee Bär. Und Captain Pyro ist wie gemacht für den Captain, Kanzler. Übrigens, auch Feuerlöscher sind derzeit im Angebot. Auch in Berlin haben wir so einen. Er heißt Alexander Dobrindt und hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er die ungewollten Brände bei Schwarz-Rot mit politischem Geschick löschen kann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.